Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen zusammen. Es ist Mittwoch, der 2. November 2022. Ich bin's wieder. Euer Podcast-Hase hier und ihr wisst es natürlich, Wach und Wichtig, das ist die monotheistische Religion unter den Podcasts. Das bedeutet, ich dulde keine anderen Podcaster neben mir. Okay, gut, eine Ausnahme mache ich und das ist die sehr geschätzte, liebe Kollegin Linda Zervakis. Auch wenn sie die ARD in Richtung ProSieben verlassen hat, aber sie hat einen neuen Podcast und heute Abend Sendung bei ProSieben und darüber reden wir gleich mit ihr ausführlich hier bei Wach und Wichtig. Und damit erstmal zu den wirklich wichtigen Themen heute. Obwohl, es ist schon wieder direkt falsch. Wir kommen nicht zu den wichtigen Themen. Wir reden nämlich direkt über Niedersachsen. Ja, ich sag mal, Niedersachsen und wichtig. Okay, wie der Satz aufhört, das könnt ihr euch denken. Also, Niedersachsen hat vor knapp einem Monat die Landtagswahl gewonnen. Also, nein, die SPD hat in Niedersachsen die Landtagswahl gewonnen. So ist es richtig. Und es ist, wie gesagt, keinen Monat her und schon steht der Koalitionsvertrag. Verdammt nochmal, die sind ja noch schneller als die Italiener. Und noch korrupter. Nein, das schaffen die nicht. Ohne Wind und ohne Geräusch und ohne alles. Einfach so einen Koalitionsvertrag gemacht. Und jetzt mal ganz ohne Witz. So geht Demokratie. Ja, mindestens in Niedersachsen. Und wer war da nochmal genau der Ministerpräsident?
Ich begrüße Sie alle mit einem herzlichen niedersächsischen Moin.
Natürlich, Stefan Weil. Und ich gebe offen zu, es ist eine masochistische Ader in mir, die mich immer wieder diesen O-Ton von SPD Landesniedersachse Oberhirte Stefan Weil vorspielen lässt. Ja, es tut mir leid, es kommt noch nicht mehr vor. Okay, können wir uns darauf einigen, es war heute das letzte Mal. Möglicherweise, fast. Naja, gibt halt nicht so viele O-Töne von Stefan Weil. Das kennt man ja von SPD-Granten. Aber eigentlich fasst dieses Moin alles gut zusammen, was man über Niedersachsen wissen muss. Irgendwie totlangweilig, aber immerhin passiert auch nichts Schlimmes. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen, ne? Wie lief die Regierungsbildung dort jetzt genau ab?
Das Motto des Koalitionsvertrages sei sicher in Zeiten des Wandels. Diesen Wandel will das Bündnis auch vorantreiben. Die Haushaltspolitik soll künftig am Klimaschutz ausgerichtet werden, heißt es. Die erneuerbaren Energien sollen schneller ausgebaut werden, indem entsprechende Anträge schneller genehmigt werden als bisher. Die Ökolandwirtschaft soll gefördert werden.
Sicher in Zeiten des Wandels. Was für ein schönes Motto für einen Koalitionsvertrag, oder? Kommt direkt nach Freiheit ohne Risiko, oder? Gemächlich durch schnelle Zeiten. Ja, ich sag's mal so, die Floskelhaftigkeit dieses Koalitionsvertragsmottos geht wunderbar einher mit dem Charisma des Ministerpräsidenten und dem seiner Landeshauptstadt. Kurz, das Charisma hier geht in allen Richtungen in Richtung Null. Aber gucken wir mal auf die Inhalte des Koalitionsvertrags, denn wir sind ja ein Content-Driven Podcast, liebe Leute. Ja, ich habe das Podcast-Seminar beim RBB belegt. Hier geht's noch um Inhalte. Und was steht jetzt drin? Genau, Schulen und Kitas sollen verbessert werden laut Koalitionsvertrag in Niedersachsen und es gibt Krisensoforthilfen in Milliardenhöhe im Paradies Niedersachsen. Warum gibt es solche Bundesländer eigentlich nicht dort, wo der RBB seine Kernhörerschaft hat? Viel weiter als bei der Koalitionsbildung in Niedersachsen ist dagegen der Weg, den Nancy Faeser dieser Tage nach Katar zurücklegen muss oder darf. Die SPD-Politikerin ist nicht nur Innen-, sondern auch Sportministerin. Ja, das gehört bei uns zusammen. Nach ihrer Kritik am Golfstaat Katar hatte es ziemlich dicke diplomatische Luft gegeben und das so kurz vor der Fußball-WM. Jetzt scheint aber wieder das zu sein, was in Katar das ganze Jahr über ist, nämlich eitel Sonnenschein.
Nancy Faeser zeigte sich nach dem Gespräch mit dem katarischen Premierminister zuversichtlich, denn ein besonderes Anliegen konnte sie in dieser Runde klären. Die Sicherheit der deutschen Fans während der WM. Egal, woher man komme, egal, wen man liebe, egal, an was man glaube, man sei in Katar sicher.
Wir können also schon jetzt sagen, keine Deutsche unter den Opfern. Und ich meine, das ist doch das Wichtigste, ne? Und jetzt wirklich, ohne Witz, diese Sicherheitsgarantien, die unsere Innenfaser da bekommen hat, die gelten nur für deutsche Fußballfans. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, ist das ein Kompliment oder ist das eine Ohrfeige für Deutsche, dass wir offensichtlich sofort zu erkennen sind von den Kataren. Nur woran? Ja, wahrscheinlich am schlechten Klamottengeschmack und am schlechten Benehmen. Ja, an den Tennissocken am Fuß und der Bierflasche in der Hand. Je nach Promilleanteil ist es auch mal umgekehrt. Dann weiß man nicht mehr, was wo drüber oder drunter läuft oder schief geht. Vielleicht hat man sich auch einfach nur Insta-Reels vom Oktoberfest in Katar angeguckt und gesagt, guck mal, das sind die Deutschen, die erkennen wir sofort. Es ist also im Grunde wieder alles in Ordnung zwischen Deutschland und Katar. Ich glaube, so kann man es sagen. Da muss man auch gar nicht mehr so viel Kritik äußern jetzt und rumnörgeln an der Fußball-WM. Und rumnörgeln ist ja immerhin die zweitliebste Beschäftigung der Deutschen. Obwohl, die liebste. Wenn das doch nur jemand diesen ewig nörgelnden migrantischen Bauarbeitern mitteilen würde, dass Katar eigentlich, ja, das Paradies auf Erden ist. Es ist im Grunde so langweilig und so gut wie Niedersachsen. Nur mit mehr Palmen zum Drunterlegen. Wie bewertet die Ministerin das alles selbst?
Diese Sicherheitsgarantie habe ich heute vom Premierminister erhalten. Das ist etwas sehr Wichtiges, dass die Menschen hier auch dann sicher sind, wenn sie hierher kommen. Es ist nicht alles gut, aber wir haben gesehen, dass Reformprozesse auf dem Weg sind.
Sagen wir es so, es ist also nicht alles gut in Katar, aber auch nicht wirklich besser, ne? Sondern eher schlechter, aber auf dem Weg hin, nicht zum Guten, aber vielleicht zum irgendwann mal Besseren als Schlechteren. Also irgendwo nach oben oder so. Reformprozesse sind also auf dem Weg, alles läuft in die richtige Richtung. Wir halten fest, auch für Nancy Faeser eine lange, aber trotzdem versöhnliche Reise zur Mitte der Woche. Aber kaum jemand von uns hat, was für eine geniale Überleitung, einen so langen Weg diese Woche vor sich wie Bundeskanzler Olaf Scholz. Der reist morgen wirklich und trotz aller Kritik im Vorfeld nach China. Gut, das ist jetzt bei ihm nicht weiter überraschend, weil Kritik, dafür interessiert er sich nicht. Er macht schweigend sowieso alles, was er will. Und Schweigen, das ist vor dem Hintergrund der chinesischen Menschenrechtsverletzungen immer die beste Wahl. Und ich sage, das wird unser Olaf hervorragend machen. Denn von den Menschenrechtsverbänden kam jede Menge Kritik, auf die Olaf Scholz dann in China in aller Ruhe einfach gar nicht eingehen muss. Ja, Kritik übrigens auch vom Weltverband der Uiguren.
Profit gehe für Deutschland immer noch vor Menschenrechte. Scholz huldige der chinesischen Führung mit seinem Besuch und lasse das Leid der Menschen außer Acht. Das Mindeste, was Scholz in Peking fordern müsse, sei die sofortige Schließung der Internierungslager für Uiguren in Xinjiang.
Dass Olaf Scholz tatsächlich solche Kritik öffentlich äußern wird, wie gesagt, eher unwahrscheinlich. Dafür sind ihm dann doch die wirtschaftlichen Anliegen einfach zu wichtig. Und die Wirtschaftsdelegation, die mit ihm reisen darf, ist dafür schlicht zu groß. Mit dabei sind übrigens Unternehmen wie BASF, Deutsche Bank, Siemens und, was mich besonders freut, HIP, der Babybrei-Hersteller. Ist das vielleicht ein Fetisch von Olaf Scholz, dass er immer Hip-Babybrei braucht, wenn er nicht einschlafen kann auf langen Flügen in ferne Länder? Wer weiß, ich will da keine Gerüchte streuen, aber gesagt haben wollte ich es trotzdem. Wir wissen alle, was dieser Besuch für Scholz bedeutet. Er ist der erste westliche Staatschef in Peking nach dem bombastischen Parteitag, auf dem Xi Jinping sich eine weitere Amtszeit gegönnt hat. So muss man sagen. Ach was, wir untertreiben hier maßlos. Scholz ist der erste westliche Staatschef, der China seit Beginn der Corona-Pandemie vor über 2,5 Jahren besuchen darf. Und spätestens seit gestern steht fest, nicht nur mag Scholz China, die Liebe, die muss doch von beiden Seiten kommen. Das Timing der Reise ist zumindest, um es nicht zu übertreiben, galaktisch.
Wegen des präzisen Starts des Mengtian-Labormoduls ins Weltall konnte das Undock-Manöver wie geplant nach 13 Stunden stattfinden. Unter genauer Beobachtung aller Systeme, so Wang Saijin vom Raumfahrtkontrollzentrum in Peking im chinesischen Staatsfernsehen.
Labormodul angedockt und fertig ist die Raumstation. Da hat man in China mit der Vollendung der ersten Raumstation wohl extra gewartet, bis Olaf Scholz kommt. Ein kleines Präsent für den deutschen Kanzler, eine nette Geste der Aufmerksamkeit. Putin hat im Februar schließlich keine fertige Raumstation bekommen. Guck an, damals, als er Xi besucht hat, der Deutsche schon. Wenn das nicht eine Provokation ist, also, dann weiß ich auch nicht weiter. Euer Richard David Precht.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Die Midterm-Elections rücken näher. In einer knappen Woche ist es soweit. Dann stimmen die Menschen in den USA über viele Senatssitze, Gouverneursposten und auch die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses ab. Für die Demokraten von Präsident Joe Biden sieht es derzeit ziemlich bitter aus. Inflation und andere Probleme sorgen für Unmut in der Bevölkerung.
Präsident Biden versucht in diesen Tagen vor allem eine Botschaft unters Volk zu bringen.
This election is not a referendum, I should say. It's a choice between two vastly different visions for America.
Diese Wahl sei keine Volksabstimmung über seine Präsidentschaft, sondern eine Entscheidung zwischen zwei völlig unterschiedlichen Vorstellungen von Amerika, sagt er.
Das scheint wohl eher ein Wunschtraum der Demokraten zu sein, denn die Stimmung steht auf Wandel in vielen Swing States. Was Biden trotzdem alles so Großartiges erreicht hat in seinen ersten beiden Jahren im Amt, das wird er heute Abend in einer großen Fernsehansprache nochmal verkünden. Ja, wie man das eben so macht, wenn man Coaching macht oder Vorträge hält bei großen Unternehmern. Man sagt, was man getan hat, um dann nochmal zusammenzufassen, dass man das, was man nicht getan hat, aber nochmal erwähnt hat, als hätte man es getan. So ungefähr. In Österreich tagt heute das Parlament und im Mittelpunkt steht ein Mann, den wir alle schmerzlich vermisst haben. Der Basti Kurze ist wieder da. Nein, er ist natürlich nicht wieder da. Es sind in den vergangenen Wochen nur neue Korruptionsvorwürfe diskutiert worden, vor allem auch wegen der Aussagen seines früheren Vertrauten, Ex-Finanzgeneralsekretär Thomas Schmidt.
Zahlreiche Medien zitierten Passagen aus Schmidts Aussagen bei der WKStA, so etwa der ORF.
Wir haben Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Zum Umdenken hat mich bewogen, dass meine Mutter gesagt hat, wir haben dich so nicht erzogen. Wenn du etwas falsch gemacht hast, dann steh dazu und das mit allen Konsequenzen.
Ha, alles Nutten außer Mama. Ja, ist doch so. Mussten wir Männer doch schon immer. Und ich sag mal, da soll noch einer sagen, es seien nur die Italiener, die ein Leben lang am Rockzipfel von Mutti hängen. Nein, auch in Österreich muss Mutti kommen und sagen, Junge, geh zur Staatsanwaltschaft, das haben wir da schon als Kind gesagt, wenn's dann Blödsinn gemacht hast und wenn's jemand ein Kaugummi weggenommen hast, dann bist du ein mutmaßlicher Straftäter und dann gehst du zur Staatsanwaltschaft. Und wenn's dahin gehst, wenn's richtig Scheiße gebaut hast, dann hast vielleicht Glück, dass dann gar kein Straftäter mehr bist. Und wenn du da noch eine Kronenzeitungsregelung haben willst, also eine Kronzeugenregelung, dann gehst du erst recht hin. Ja, da muss man jetzt kurz unterscheiden. Das ist jetzt sehr Inside Österreich, das tut mir auch leid. Eine Kronenzeitungsregelung, das ist das, was Strache in dem Ibiza-Video wollte, als er sich die Kronenzeitung unter den Nagel reißen wollte, um so besser Wahlen gewinnen zu können, weil er sie auf seiner Seite wähnte. Eine Kronzeugenregelung ist keine Kronenzeitungsregelung, sondern eine Regelung, dass man erst gar nicht der Straftäter wird, der anschließend in der Kronenzeitung auftauchen muss. Verstanden? Sehr gut. Und genau damit beschäftigt sich das Parlament, dessen Präsident ebenfalls wie Sebastian Kurz von der ÖVP ist und gegen den ebenfalls Korruptionsvorwürfe bestehen.
Die Zahl des Morgens.
Wenn uns ein Thema dieser Tage nicht in Ruhe lässt, dann ist es Twitter. Ja, das beschäftigt mich persönlich sehr, denn ich liebe Twitter immer noch. Aber ich liebe auch Mastodon, wo ich jetzt schon mal hin, ja, ins, sagen wir mal, Exil gegangen bin. In die innere Emigration, so kann man sagen. Und auch die Zahl des Morgens ist nicht mehr von einer feindlichen Übernahme durch Elon Musk sicher. Die Zahl ist nämlich die 25. 25% der Twitter-Angestellten sollen jetzt entlassen werden. Weitere Hintergründe dazu von der Kollegin Katharina Wilhelm.
Außerdem hat Musk erstmal eine Reihe von Führungskräften entlassen und jetzt hat er auch den ganzen Verwaltungsrat entlassen. Das heißt, er ist im Moment alleiniger Twitter-Chef und Direktor. Und einige US-Medien berichten ja auch, dass es noch viele, viele weitere Entlassungen geben könnte. Es hieß ja mal gerüchteweise, 3/4 der Beschäftigten sollten entlassen werden. Das wurde dann dementiert.
1/4 wird jetzt also doch entlassen und die blauen Häkchen bei Twitter, die sollen bald 20 Euro im Monat kosten. Oh, das erinnert mich daran, dass ich mal beim Programmdirektor des RBB nachfragen wollte, ob er mir schon eine Mail von seinem privaten Mail-Account geschickt hat, dass er die 20 Euro für mich übernimmt. Wird ja alles übernommen beim RBB, habe ich gehört. Oder gilt das nicht für kleine Podcaster? Keine Ahnung.
Wach und wichtig. Das Interview.
So Leute, heute machen wir hier eine große Ausnahme. Normalerweise spreche ich ja morgens hier mit wahnsinnig kompetenten Menschen, Historikern, Politikwissenschaftlern und anderen durchgeknallten Journalisten zum Beispiel, die wahnsinnig viel wissen. Mein heutiger Gast aber ist nicht nur wahnsinnig kompetent, nein, sie ist auch noch prominent. Jeder von uns hat sie ziemlich sicher schon mal im Fernsehen gesehen. Lange Jahre war sie Sprecherin der Tagesschau um 20 Uhr. Das ist sowas wie der Olymp der Nachrichtensprecher. Aber irgendwann hat sie gesagt, och, Nachrichten schön und gut, aber ich kann noch mehr und ich will noch mehr. Und seitdem moderiert sie zusammen mit Matthias Obtenhövel-Zervakis und Obtenhövel Live ein wöchentliches Magazin bei der befreundeten privaten Konkurrenz. Bei den also beim sehr netten, also eigentlich beim besten unter allen Privatsendern, wenn es da überhaupt gute gibt, bei ProSieben. Und ich sage an dieser Stelle, herzlich willkommen, die Frau, die von Bord gegangen ist und trotzdem noch immer herzlich willkommen ist, Linda Zerwakis.
Ja, mit dem dicken Rettungsring. Vielen Dank für dieses
Willkommen Aufreg. Zurück. Gerne. Willkommen zurück im heimatlichen Schoß der ARD. Na, wie ist es wieder da zu sein?
Schön warm und mollig. Dankeschön.
Ah, super. Ja, es war auch gleich direkt, muss man sagen, bevor wir anfangen konnten, haben wir eine Weile gebraucht, weil wurde erstmal versucht, eine Leitung zu dir herzustellen. Das funktionierte nicht. Jetzt machen wir es ganz oldschool analog mit dem Telefon. Dann hattest du AirPods drin und jetzt haben wir uns geeinigt, dass du, um die beste Leitung zu haben, im 21. Jahrhundert, im November 2022, das Handy in deiner Küche in der Hand hast.
Ja, so ist es. Aber eigentlich finde ich es auch ganz schön, dass wir so back to the roots, weißt du? Weil ich komme ja ursprünglich vom Radio und kenne es nicht anders.
Genau,
also ich komme auch vom Radio. Mit Bandmaschinen und so, aber das ist
eine Zeit,
so lang wollen wir nicht zurückgehen, ne?
Ich habe auch noch Schneiden an der Bandmaschine gelernt. Ich habe auch beim Radio angefangen und bin heute beim Podcast angekommen und frage mich, ob das wirklich ein Aufstieg ist.
Ja, aber hallo, natürlich. Entschuldigung.
Ich meine, du bist auch Podcasterin und ich muss direkt gratulieren. Gestern ist die erste Ausgabe deines neuen Podcasts erschienen, Stardust heißt er, den du zusammen mit der sehr geschätzten Meteorologin Insa Thiele Eich moderierst, die auch mal bei mir im Insta-Talk war 2020. Mhm. Liebe Grüße bitte. Wie ist es denn zu einem Astronomie-Podcast gekommen?
Ja, wir haben uns ganz klassisch an der Zentrifuge kennengelernt. Da stehe ich immer mal gerne rum. Insa war zufällig auch da, meinte so, geh du heute mal rein, weil ich bin schwanger, ich gucke dir nur zu. Also die Geschichte stimmt wirklich. Wir haben uns wirklich bei einem Dreh kennengelernt und es ging darum, dass ich in eine Zentrifuge steigen muss, weil Insa könnte ja tatsächlich auch die erste Frau Astronautin sein, die irgendwann da oben hinfliegt. Und ich hatte wahnsinnig Respekt vor ihr, weil ich so dachte, boah, die weiß einfach so viel. Und dann, wer weiß, ne, die sagt zwei Sätze und dann fühlt man sich schlecht. Und sie sagte zwei Sätze und ich dachte so, yes, match, wir funktionieren. So, und daraus ist irgendwie so eine Freundschaft entstanden. Und dann rief sie mich ein paar Monate später an und meinte so, du, wollen wir nicht zusammen einen Podcast machen? Ja klar, soll ich wissenschaftliche Exkurse? Dann haben wir, glaube ich, genau zwei Hörer. Deine Mutter und meine Mutter.
Und, die Mütter und hören zu im Zweifel, egal was man macht.
Genau, das ist doch so. Und dann haben wir gedacht, nee, lass uns doch mal so irgendwie, wir kommen ja aus zwei komplett unterschiedlichen Universen, wenn du so willst, obwohl wir auf einer Erde leben. Und lass uns doch einfach mal so Themen, die uns beide interessieren, beleuchten. Und das machen wir jetzt. Und sie kann dann ja immer noch den wissenschaftlichen Ansatz dazu packen. Also es ist so ein bisschen für mich wie Sendung mit der Maus. Mit der Maus, also mit der super tollen Insa, sie will ich jetzt nicht kleinreden als Maus, aber so ist es quasi. Ich bin die Fragestellerin und sie erklärt es mir direkt und sie kann das halt, sie kann komplizierte Sachverhalte so einfach und klug und simpel rüberbringen, dass selbst ich das verstehe.
Also eine Podcast-Partnerin, die Astronautin ist und Wissenschaftlerin, ist direkt als Maus zu bezeichnen. Wenn ich das als Mann gemacht hätte, wäre das mein letzter Podcast gewesen.
Deswegen habe ich es gemacht.
Genau. Danke. Danke, dass du mir das abgenommen hast. Ich hab's ins Skript geschrieben und du hast gesagt, nee, lass mich das mal machen. Bei dir kommt das komisch rüber.
Genau. Ich habe es kurz übernommen. Und jetzt haben wir den Gag drin. Mega, oder?
Sehr gut. Ja, wunderbar. Ja, was für eine tolle Kombination. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gehört habe, dass ihr was zusammen macht, weil Insa wirklich auch eine ganz spannende, tolle Frau ist. Ich habe mir eine Stunde da mit ihr abends bei Instagram geredet und das ist wirklich, wirklich sehr toll. Und da habe ich gedacht, das könnte tatsächlich auf eine ganz komische Art gut passen bei euch, weil ihr unterschiedlich und doch nah genug seid, sodass sich das ergänzen kann. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man so einen Podcast macht.
Absolut, absolut. Also die Chemie stimmt tatsächlich zwischen uns und ja, wir kommen wirklich aus zwei unterschiedlichen Bereichen und lernen uns ja quasi im Podcast auch kennen. Also wir haben uns auf diesem Dreh kennengelernt, fanden uns grundsympathisch und lernen uns jetzt während des Podcastes eigentlich auch noch dabei kennen. Und das ist irgendwie auch nochmal so eine Ebene on top, die wir gar nicht so auf dem Zettel hatten, aber die ja stimmt.
Ja, das heißt, irgendwann werden alle nachvollziehen können, wie eure Freundschaft mal entstanden ist.
Ja, genau. So ein bisschen, also es ist das Big Brother als Podcast in wissenschaftlich und mit Sendung mit der Maus. So.
Schön. Lass uns mal auf den heutigen Tag gucken. Wir haben ja heute einen besonderen Tag, an dem sich, halte dich fest, die Bund-Länder-Runde trifft. Mindestens ist sie angesetzt. Olaf Scholz trifft auf die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Und du hast ja Olaf Scholz auch schon interviewt. Das ist mir noch nicht gelungen. Ich saß nur mal daneben, als er interviewt wurde. Aber lass uns doch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wie schwer fandst du es, Scholz, sagen wir mal, so ins Gespräch zu verwickeln, dass du Antworten bekommst, die du und die Leute, die zugeguckt haben, auch hören wollten?
Das ist wahnsinnig schwierig, weil Scholz ist echt ein Hardcore-Profi, ne? Der weiß ganz genau, was er sagen muss und was nicht. Und dann, ich hatte ihn irgendwann mal auf einer Off-Air-Veranstaltung, nicht im Fernsehen, auf der Republika. Und da ist es mir tatsächlich ein bisschen besser gelungen. Also der weiß ganz genau, wer guckt alles zu, wer ist alles dabei, was kann ich sagen. So, und als ich ihm dann irgendwann so nach der dritten Frage gefragt habe, so, Herr Scholz, Sie haben mir immer noch nicht geantwortet. Das traut man sich auf so einer Off-Air-Veranstaltung eher als vielleicht im Fernsehen, musste er dann auch grinsen und hat dann für seine Verhältnisse irgendwann fast schon aus dem Nähkästchen geplaudert, weil er gemerkt hat, er kommt sonst auch beim Publikum nicht an, wenn er einfach staatsmännisch seinen Katalog runterrattert. Und dann hat er versucht, so Anekdoten von sich zu erzählen, hat dabei vor jedem Satz sehr lange überlegt. Und wenn Scholz dann dabei auch noch schmunzelt und grinst, dann denkt man so, boah, was ist mir denn hier eigentlich gelungen? Scholz lächelt und antwortet. Hammer.
Wenn das Lächeln schon das Maximum ist, was man einem Interviewgast entlocken kann, da muss man sagen, da hat man entweder selber die Ansprüche. Also wenn das Lächeln schon alles ist, worüber man sich freut, dann muss man sich fragen, hat man sich als Interviewer schon so weit in seinen Ansprüchen herabbegeben oder ist einem Großes gelungen, dass bei diesem Politiker sogar ein Lächeln möglich war?
Ja, das muss man danach immer abwägen. Also man muss natürlich dann immer noch mal auf den Inhalt gucken, was ist eigentlich bei rumgekommen bei diesem Gespräch. Aber wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, noch ein bisschen Substanz, oder du fragst ihn dann tatsächlich nochmal so, wie sieht denn das jetzt aus mit Digitalisierung in ganz Deutschland? Wann denn jetzt nochmal ganz genau? Wie jetzt so? Und er dir die Anekdote erzählt, dass er extra ins Amt gegangen ist, um seinen neuen Reisepass abzuholen. Ich so, ja, würde doch auch einfacher gehen, Herr Scholz, wenn Sie einfach in Ihrem Bundeskanzleramt sitzen, machen klick, klick und Sie hätten den neuen Pass in 2 Tagen. Wie wär's? Und dann grinst er und sagt, ja, wäre schön. Dauert aber noch.
Oh Gott. Ja, ich saß einmal, ich sehe es so vor mir, du verzweifelst. Also ich habe einmal, da war ja noch regierender Bürgermeister in Hamburg, saß ich mal bei Markus Lanz daneben und ich war da und wollte mein neues Buch vorstellen und Olaf Scholz war der Hauptgast und dann hat Markus Lanz, wie man ihn so kennt, versucht, Scholz zu grillen und es ist ihm halt einfach nicht gelungen, weil er hat einfach nichts rausgekriegt. Ganz genau. Exakt, mit dem Zeigefinger immer wieder, aber Herr Scholz, jetzt nochmal, es ist doch so. Und er hat wirklich alles gegeben und Scholz saß da und hat immer wieder die gleiche Antwort gegeben. Ja, immer wieder Wahnsinn. Die gleiche Teflon-Antwort, aus der du nichts ableiten konntest. Und du hast richtig gemerkt, wie es Scholz im tiefsten Inneren Spaß macht, dass er Lanz einfach auflaufen lässt. Aber Lanz hat auch nicht aufgegeben. Er hat das wirklich von einer Stunde 15 Minuten Sendezeit 45 Minuten probiert. Und immer wieder. Und irgendwann habe ich gesagt, Markus, es sind auch noch andere Gäste da. Lass es doch, let's face it, du wirst aus diesem Typen heute nichts mehr rauskriegen.
Ja, abgefahren, ne? Ja, das muss man dann irgendwann eingestehen oder dann halt tatsächlich vielleicht den Zeigefinger weglassen oder es nochmal anders probieren. Aber und wenn man dann merkt, die Teflonschicht wird immer dicker, dann lass es. Dann hat es halt einfach auch keinen Sinn, weil dann sind irgendwann alle genervt und gelangweilt.
Also mein Coaching-Vorschlag an Olaf Scholz wäre ja, einfach immer nur konsequent so zu antworten, wie bei der Befragung im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Einfach immer nur sagen, weiß ich nicht, habe ich nicht gehört, glaube ich nicht, nein, war nicht so, habe ich keine Kenntnis von, habe ich nicht gewusst, wovon ich keine Kenntnis hatte, davon habe ich nichts gewusst, tut mir leid. Genau. Immer nur so. Ja. Wenn er das konsequent durchzieht, bei jeder Frage, dann hat es irgendwann ein komisches Niveau, dann hat sowas wie vom Buster Keaton der deutschen Politik.
Aber absolut. Aber du fragst dich, wie übt man sowas? Also steht er vorm Spiegel und übt das, weil er genau weiß, was wird mich da im Untersuchungsausschuss von Cum-Ex erwarten? Und trainiert er das dann, damit er tatsächlich immer sich nicht davon ableiten lässt, da war jetzt aber ja doch noch ein Schmankerl mit in der Frage, Nee, mache ich nicht. Ich bleibe bei meiner monotonen Antwortweise.
Ja, ich glaube, der lässt sich, glaube ich, entsprechend beraten. Das ist einfach ein Kontrollfreak. Ich hatte mal hier im Podcast den Chef des Hamburger Abendblatts, Lars Halter, der ja auch sein Biograf ist.
Heider,
und der
Lars Heider.
Seit vielen Jahren. Heider heißt er, Halter, genau. Mhm. Heider, nicht Halter. Genau. Und Lars Heider ist ja wirklich sein Biograf, verfolgt ihn seit Jahren. Und der sagte auch, der Typ ist ein Kontrollfreak. Für den ist Kontrolle das Höchste. Der bereitet sich auf alles so vor, dass er maximal wenig sagt und vor allem nichts sagt, was irgendwie haften bleiben könnte oder in irgendeiner Form mit ihm verbunden werden könnte. Und das halte ich jetzt mal ernsthaft gesprochen in der politischen Kommunikation und besonders in einer historischen Situation wie dieser wirklich für ein großes Problem und einen Kardinalfehler, weil man kann so nicht auftreten. Man kann nicht einfach nur dastehen und Floskeln ablassen, sondern man muss sich auch bekennen. Und nichts ist wichtiger in so einer Zeit, als zu wissen, wo steuert der Bundeskanzler eigentlich hin.
Bin ich bei dir, weil die Leute lechzen ja danach, was zu verstehen. Also gerade weil Politik ja immer für viele immer noch so undurchsichtig ist und so kompliziert ist, brauchst du eigentlich jemanden, der da steht, der hin und wieder auch mal was sagt, wo du denkst, ah, habe ich verstanden, bin beruhigt oder bin es nicht? So.
Genau. Und das ist auch die Aufgabe des Kanzlers. Und das kann er nicht nur bei Frank-Walter Steinmeier ablassen, der alle paar Jahre mal eine nachdenkliche Rede im Schloss Bellevue hält. Ja, genau.
Mach du mal heute den empathischen Teil.
Mach du mal. Wir bräuchten mal was mit einem Gedanken drin. Frank-Walter, kannst du nicht? Komm. Ich habe weder Zeit noch Gedanken. Also mach du. Lass uns mal über dich sprechen. Du hast ja 2021 den großen Schritt gewagt, der viele Menschen überrascht haben dürfte. Du hast das Mutterschiff, uns, deine ARD verlassen, weg von der Tagesschau hin zum Privatfernsehen. Seitdem hast du viele Sendungen moderiert. Du hast Armin Laschet mit Mickey-Maus-Heften konfrontiert, machst Podcasts. Würdest du sagen, dass dein Leben außerhalb von uns besser ist? Geht's dir heute besser? War's richtig? Wirklich? Sag mal.
Ja. Also ich möchte gar nicht gegen die ARD bashen. So. Also es ist einfach ein Prozess gewesen. Ich bin, eigentlich bin ich ein Schisser und manchmal bin ich halt sehr mutig. Und ich war schon 2-3 Mal in meinem Leben sehr mutig, weil ich Jobs verlassen habe, um danach arbeitslos zu sein, freiwillig in die Arbeitslosigkeit gegangen bin oder um ein unbezahltes Praktikum zu machen, obwohl ich vorher irgendwie ganz gut verdient habe. Und so war es jetzt auch. Ich war ja fast, das darf man ja nicht ganz vergessen, ich war ja fast 20 Jahre lang Mitglied, hatte ich einen Mitgliedausweis für die ARD vom NDR. So. Und dann habe ich sehr lange die Tagesschau gemacht, was ja wirklich, wie du es ja gesagt hast, der Olymp ist. Es ist die Champions League im deutschen Fernsehen. Und habe dann aber gemerkt, so, das ist ja, mein Job dabei war, Nachrichten zu präsentieren. So, und ich hätte ganz gerne noch meine kleine Spielwiese behalten, die ich leider aus kostentechnischen Gründen, es hieß dann, wir müssen sparen. Wo sparen wir? Die Zerwakis, da sparen wir da mal weg. Und das war so ein bisschen dieses Gefühl von, okay, wenn ich jetzt das nur mache, dann merkt man irgendwann wahrscheinlich, dass ich nicht mehr so viel Spaß daran habe oder dass mir was fehlt. Und ich dachte einfach nur, ich muss dann so ehrlich zu mir selber sein, aber auch dem Zuschauer gegenüber zu sagen, pass auf, man wird wahrscheinlich irgendwann ansehen, dass mir was fehlt. Und bevor es dazu gekommen ist, habe ich gedacht, dann muss ich jetzt so ehrlich sein und für mich die Entscheidung treffen und sagen, so, wenn du es nochmal ändern willst, dann musst du es jetzt machen, weil danach, später traust du dich bestimmt nicht.
Das Schöne an ProSieben ist ja, es gibt auch ein paar mehr Freiräume vielleicht als manchmal bei der ARD. Ich habe mit großer Freude die ProSieben Politikshow gesehen, die du gerade mit dem sehr geschätzten Luis Klamroth zusammen moderiert hast, der auch Hart aber Fair übernimmt ab dem nächsten Jahr. Und es ist ja eine Talkshow, die, sagen wir mal, nach ein paar anderen Kriterien funktioniert als die klassische Polit-Talkshow jetzt bei uns im Ersten. Würde so ein Format, denke ich, jedes Mal nicht auch bei den Öffentlich-Rechtlichen funktionieren, wenn man ein bisschen Mut und Geld in die Hand nehmen würde?
Absolut. Also bin ich ganz bei dir. Das ist ja, am Ende ist es ja hauptsächlich der Mut, den ich oft vermisse. Das ist ja das Traurige. Seid einfach mutiger und probiert es aus. Und bleibt nicht immer an diesen Statuten kleben. So, ja, das hat ja bislang immer funktioniert, sondern auch so ein bisschen mutiger. So, auf jeden Fall.
Siehst du das Potenzial, dass das noch möglich ist? Oder bleiben wir ewig so, wie wir sind? Was sagst du als eine, die von außen drauf guckt?
Ich glaube halt einfach durch diese Entwicklung, die ist ja, es gibt ja nicht nur das klassische Fernsehen, sondern halt durch Social Media, TikTok, YouTube und gibt es ja einfach auch viele Menschen, die sich sagen, so, wenn ich da nicht reinkomme, mache ich einfach mein eigenes Ding, die ja auch Erfolg haben. Und man sieht es ja auch, dass die Sender darauf reagieren, weil sie merken, huch, die jungen Leute, in Anführungszeichen, die gucken uns ja gar nicht mehr. Ja, früh gemerkt. Also ist da ja auf jeden Fall so eine Art Gegenbewegung, was die ja, alten Statuten hoffentlich mal so ein bisschen ins Wanken bringt, um einfach auch mal zu sagen, okay, wir öffnen uns und wir probieren neue Sachen aus.
Gucken wir nochmal auf deinen Tag heute. Heute ist Mittwoch. Was steht bei dir heute an? Noch bist du in der Küche in Hamburg?
Genau, musst gleich du nicht weg, mehr.
Bleibst du
gleich
zu Hause?
Nee, ich muss ja Richtung München noch, um im Zollstudio zu stehen um 21.25 Uhr mit Matthias Optenhöfe.
Was ist bei euch heute in der Sendung?
Wir widmen uns tatsächlich den Backstreet Boys unter anderem. Es gibt Vergewaltigungsvorwürfe gegen Nick Carter. Ja, die sind auch nicht ganz ohne. Das ist ein okay. Thema. Und dann gehen wir auch nochmal auf den Iran, werden Düsen Tekkal bei uns haben. Und ja, und alles andere werden wir jetzt noch im Laufe des Vormittags bzw. Mittags entscheiden, was noch reinkommt und was nicht. Das ist ja das Schöne an Live.
Wie das so ist bei einer aktuellen Sendung, wann, das heißt, der Tag heute, der Sendungstag sieht für dich so aus, dass du nach München fliegst, das letzte Briefing kriegst und dann geht's los.
Genau, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
Gut, das kommt davon, wenn man geschlossene Fragen stellt als Moderator, dann kriegt man auch kurze Antworten.
Nee, aber so ist es ja tatsächlich. So ist es tatsächlich. Also ich hätte es nicht besser sagen können. Es ist so. Es ist so, wie es ist, ja.
Okay. Gut, wunderbar. Dann komm gut nach München. Heute Abend 21.25 Uhr bei ProSieben Zervakis und Optenhöfel live. Grüße bitte an den sehr geschätzten Kollegen. Und der neue Podcast, weisen wir auch nochmal drauf hin, seit gestern draußen, heißt Stardust zusammen mit Insa Thiele Eich, der Astronautin. Linda, danke für deine Zeit. Hab einen schönen Tag. Komm gut nach München und alles Liebe. Auf bald.
Ich danke dir für das schöne Gespräch und ja, ebenso. Vielen Dank.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Amanda Gorman, Schriftstellerin. Es gibt keinen besseren Kompass als Mitgefühl.
Ende der Denkpause.
Das war Wach und Wichtig am Mittwoch. Wir hören uns morgen wieder. Habt einen schönen Tag. Tschüss.
Wach und Wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.